Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Hip-Hop wird 50. Man hat sich international auf den 11.8. geeinigt. Also am Freitag ist der tatsächliche Geburtstag, weil da Cindy Campbell mit ihrem Bruder Cool DJ Herc eine Blockparty in der New Yorker Bronx veranstaltet hat. Und in dieser Blockparty lassen sich schon die Samen der Hip-Hop-Kultur finden. Die Kulturelemente MCing, DJing, Breakdancing und Graffiti. Über 50 Jahre Hip-Hop und was das in der Welt bewirkt hat, da sprechen wir schon die ganze Woche hier im Deutschlandfunk Kultur. Und ein Geschenk, das Hip-Hop am Freitag bekommt, entschleifen wir heute schon mal ein bisschen, nämlich das neue Album von Samy Deluxe, Hochkultur 2. Den 11. August hat der also nicht zufällig gewählt und vor der Sendung war Samy Deluxe bei uns im Studio. Herzlich willkommen.
Moin, moin.
Bester Termin, wa?
Ja, hat mir geholfen, dass Paket so zusammenzuschnüren.
Wir hören mal rein und beginnen direkt mit dem ersten Song, Martins Song.
Ich hab den Fuß auf dem Gas auf einer Spritztour durch Babylon. Pump den Sound 120 Dezibel wie ein Martins Song.
Okay,
Babylon. Whose world is this? Warte, wer hat gefragt? Die Welt gehört jetzt Hip-Hop, hier ist das Zertifikat. Wir waren die Underdogs, wurden zu den Chosen Few. Herzlich willkommen zur neuen Hochkultur. Sie haben uns nur belächelt, sie legten uns Steine im Weg. Prognostizierten, dass der Trend auf keinen Fall überlebt. Doch schau dich um in dieser Welt, wir haben alles geprägt. Musik, Sport, Filme, Slang, einmal quer durch das Beat. Von brotlose Kunst zu Fokus auf uns. Von Kleinkellerwohnung zu Millionensummen. Und damals sagten sie, zieh die Hose doch mal hoch. Heute gestalten die Rapper eure Modekollektion. Komm, ich nehme euch auf einen Trip down Memory Lane.
Das passt so gut in diese Woche und das erzählt natürlich alles. Also diese Geschichte von Hip-Hop, von irgendwas, was in der lokalen Szene entstanden ist und jetzt die Welt erobert hat. Wie ist dieser Aufstieg des Raps, den Sie ja in großen Jahrzehnten auch mitbekommen haben, wie ist der für Sie gewesen?
Ja, interessant, ne? Also ich hätte mir, als ich angefangen habe zu rappen, auf Deutsch nie vorgestellt, dass Erfolg irgendwas Größeres heißt, als anderen deutschen Rappern zu gefallen. Für mich war das einfach so eine Hobby-Szene. Jeder hat gerappt irgendwie und jeder hat Auftritte gemacht für Benzingeld gefühlt. Also ich weiß, zwischen 95, wo ich meinen ersten Auftritt hatte, und 2000, wo unser erstes Album dann rauskam, auf dem Major-Label war jede Gage einfach nur das Benzingeld. So, man hat immer 50 Mark bekommen. So, oder vielleicht, wenn es eine lange Strecke war, 100 Mark, um das Benzin für den Tank zu bezahlen oder vielleicht eine Bahnkarte sich zu leisten. Und dementsprechend, da wo es hingewachsen ist, in so ein riesen kommerzielles Ding auch, was alle Facetten der Popkultur beeinflusst, irgendwie von die größten Choreografen auf der Welt haben Breakdance-Hintergrund, die größten Street-Artists und aber auch Grafikdesigner, die Plattencover und alle möglichen visuellen Kampagnen machen, sind irgendwie aus dem Graffiti. Die meisten Ghostwriter oder Songwriter in allen möglichen Genres haben irgendwo eine Wurzel im Rap.
Wann haben Sie das gemerkt, dass das jetzt größer wird und dass das eben nicht mehr das ist, was irgendwie Jugendliche in Jugendzentren in der Bundesrepublik selber machen, sondern dass das quasi auch nicht mehr uns gehört, sondern jetzt dem Markt?
Also wir haben den Switch genau Ende der 90er, Anfang der 2000er sehr extrem mitbekommen. Die Beginner aus Hamburg City waren auf Tour und da war auf einmal das Publikum eben komplett Kiddie und Teenie und Girly.
Ach,
und vorher
echt?
Auf den Hip-Hop-Jams waren es einfach überwiegend Männer. Das Publikum da gestaltete sich aus den Protagonisten der Szene. Da sind keine extra Fans quasi gekommen, sondern die Breakdancer, die Graffiti-Maler, die DJs, die Rapper standen alle selber im Publikum und haben dann jeweils den anderen auf der Bühne angeguckt. Und dann haben wir den Switch extrem gemerkt, wo man gefühlt auf einmal den Schulhof erreicht hat und dann die kleinen kreischenden Mädels in der ersten Reihe standen. So was für uns auf jeden Fall ein extremer Upturn war, weil wir wollten ja alles andere sein als Popstars. Ne?
Mhm. Sie singen das auch in Martinshorn schon, ne? Und ich meine, Hochkultur heißt dieses Album, das Wort kommt in fast jedem Track irgendwie vor. Wie hat diese Hip-Hop-Kultur, Popkultur und Hochkultur verändert? Also außer in diesem ästhetischen Sinn, den Sie gerade schon beschrieben haben. Also dass diese Elemente so nützlich sind, dass auch diese Sampling-Technik irgendwie ja total nützlich und gut übertragbar ist. Was hat das in einem größeren Sinn gemacht?
In einem größeren Sinn, glaube ich, hat es einfach der Gesellschaft ein bisschen den Stock aus dem Arsch gezogen und eine andere Art von Tenor in die Diskussion und in den Diskurs in den öffentlichen gebracht, weil ich weiß einfach noch, wie in den 90ern im Fernsehen in Deutschland geredet wurde und wie wenig Leute mit Migrationshintergrund überhaupt eine Chance auf der Welt jetzt hätten, in der Öffentlichkeit auf so einer großen Plattform zu stehen. Ohne Hip-Hop will ich mir gar nicht ausmalen. Also ich habe das Gefühl, Hip-Hop hat so die Schleuse geöffnet, um die echte Welt auch in der Medienwelt stattfinden zu lassen, weil die Medienwelt war vorher einfach ein sehr, sehr von weißen alten Männern regiertes Ding, was auch nur eine Narrative und eine Sichtweise auf die Welt zulässt oft. Und Hip-Hop hat eben in so vielen sozialen Struggles, finde ich, ist Hip-Hop irgendwie die Stimme gewesen.
Voll, also auch wirklich das empowernde Element für so Migrationsleute, die sich dann wenigstens mal kurz so fühlen konnten, wie ich gehe wie so eine Riesenkante durch die Straße. Ja. Wir haben auch diese Woche schon drüber gesprochen, damit und auch mit diesem, mit der ganz speziellen Art, wie im Hip-Hop sich migrantisierte Leute emanzipiert haben, kam natürlich aber auch was anderes mit, und das wir gerade versuchen aufzulösen gesellschaftlich. Also in der Rap-Musik gab es immer schon Frauenverachtung, diese Konsum- und diese Gewaltverherrlichung, eine stumpfe Maskulinität. Als Hip-Hop-Fan musste man wie mit so einer kognitiven Dissonanz irgendwie das hören und ich habe mir dann nur die Teile rausgenommen, die, wo ich mich irgendwie so ein bisschen dicke Hose mäßig fühle. Und die anderen Sachen habe ich dann irgendwie ausgeblendet. Was machen wir mit diesem Teil von Rap, jetzt wo wir 50 Jahre feiern?
Naja, da Rap als Sprachrohr der Hip-Hop-Kultur die detailverliebteste Dichtung ist, denke ich mal, und die wortdichteste Art des modernen Storytellings und auch eine sehr echte Abbildung von dem kompletten Spektrum der Menschlichkeit, glaube ich einfach, dass nie rauszudenken wird, dass es Rapper gibt, deren Texte man als sexistisch wertet oder Rapper gibt, die einfach ihre Erfahrungen über Gewalt und Ganglife und solche Sachen auf irgendeine Art erzählen, wo es für manche vielleicht wirkt wie eine Warnung, das nicht zu machen und für manche aber auch glorifizierend wirkt, je nachdem mit welchem Blickwinkel oder mit welchen Ohren man diese Themen hört, kann sich auch jeder oft was rausziehen. Ich fand es interessant, zum Beispiel, als ich neulich einer Journalistin jetzt auch während der Promotour erzählt habe, die auch fragte, warum sind viele amerikanische Rap-Songs so extrem auf dieses Frauen- und Strip-Club und Stripperinnen und dicke Booties? Und dann sage ich, ja, weil in Down South, also in Atlanta und Miami, wo diese Musik herkommt, ist eben der Stripclub wirklich ein relevanter Ort, um diese Musik zu verbreiten. Mhm. Und die Stripperinnen quasi entscheiden eigentlich, was der Hit ist. Zu dem Song, zu dem am meisten Stripperinnen tanzen, das ist der Song, der dann auch in den Clubs am meisten gespielt wird. Das ist dann der Song, der ein paar Wochen später dann im Radio läuft. Und dementsprechend irgendwie ist es so ein bisschen so eine Huhn- und Ei-Frage. Ich finde so, irgendwie muss man diese gesamtkulturellen Umstände auch mit einbeziehen. Ich finde, hier in Deutschland haben wir eben gar nicht so eine aktive Stripclub-Kultur und dementsprechend kann ich mich auch nicht so in diesen Mindstate eigentlich reinversetzen, aber als ich dann mal da war, habe ich es auf jeden Fall aus ganz anderen Augen gesehen und gemerkt, so okay, das ist ja hier, also wer bin ich jetzt moralisch einfach zu sagen, ich finde es doof, dass irgendwie Männer darüber rappen. Na klar finde ich es auch doof, dass ich würde, wenn ich eine Tochter hätte, würde ich nicht wollen, dass die Stripperin wird, aber wer bin ich als Mann zu sagen, so ich nehme einer Frau ihr Empowerment nicht, auch ihr Geld so zu verdienen, so, weil das ist ja wirklich dann auch, wenn Chancengleichheit, dann muss ja auch eine Frau sich wirklich alles aussuchen dürfen und das älteste Gewerbe der Welt muss dann ja auch dazu gehören, auf jeden Fall.
Sie werden auch persönlich auf diesem Album und bezeichnen sich als Wachsfigur. Ein schönes Wortspiel ist nämlich nicht geschrieben mit CH, sondern mit einem X wie die Platten. Hören wir mal rein.
Wachs, 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 yeah. Ne Wachsfigur, die niemals in der Hitze schmilzt. Meine größten Kämpfe waren die bei meinem Spiegelbild. Die Schuppe ist es nichts für schwache Nerven. Wachs in den Rahmenumständen, zelebriere die Wachstumsschmerzen. Lass mich nicht den Spaß verderben. Und ich sag mal so, ich wachse hoch. Bin ne Wachsfigur, auch ohne Madame Tussaud. Ohne Buffalo, ohne Anabol. Oben in den Wolken, ab in Smoke. Der sichere Weg ist so anspruchslos. Und jeder Erfolg dort nur halb so groß. Radikale Wachstumsrate, hey.
Wachsfigur von Samy Deluxe und dem neuen Album Hochkultur 2, das am Freitag erscheint. Das Werden wird ja oft berappt, also von den Anfängen zum Fame sozusagen. Diese Strecke vom Fame bis zum Show bis Rentnertum, wie Sie das gerade in dem Interview genannt haben, über die wird viel weniger erzählt. Aber jetzt, wo dieses Genre 50 wird, finde ich das natürlich mindestens genauso interessant. Wie wird man älter in diesem Genre? Wie wird man älter mit dieser Musik?
Tag für Tag, wie jeder andere
automatisch.
Mensch auch. Ein graues Haar pro Tag mehr. Ich glaube, das ist eben die Frage, die ich mir sehr stelle und ich habe keine wirkliche Antwort drauf. Also ich sehe es in Deutschland, meine Möglichkeit ist eigentlich quasi Rückzug, so, weil es gibt zu wenig niveauvolle Plattformen, um auf diesen Plattformen älter in der Öffentlichkeit zu werden. Dementsprechend, ich sehe mich eigentlich, also ich habe jetzt schon gar keinen einzigen TV-Auftritt zugesagt. Wahrscheinlich zur nächsten Kampagne werde ich auch keinen Radio-Auftritt mehr zusagen.
Warum?
Und weil einfach man überall immer nur reduziert wird auf so eine kurze Zeit. Ich nehme mir irgendwie ein paar Jahre und schreibe so ein extrem lyrisch komplexes Album und dann werde ich überall runter reduziert auf ein, zwei Statements. Und ich finde generell irgendwie ist auch so der Zeitgeist so ein bisschen, so dieses Person der Öffentlichkeit sein ist irgendwie nichts Erstrebenswertes, finde ich, mehr so wie es früher war. Also ich wollte das eh nie werden, ich wollte einfach nur ein guter Rapper werden, bin dadurch berühmt geworden, aber ich finde einfach jetzt Jahr für Jahr mehr Argumente gegen dieses Fame-Ding, so was so viele anstreben. So, ich finde, alle Leute, die ich kenne, die famous sind, inklusive mir, denen hat es wirklich eigentlich seelisch nicht besonders gut getan. So, na klar kann man extreme Vorteile draus ziehen, materiell auch und karrieremäßig, aber irgendwie, ich finde so, es geht um andere Sachen und der Zeitgeist fordert von uns Menschen, dass wir ein bisschen tiefgründiger werden und Fame ist eigentlich eine dieser extrem oberflächlichen Sachen. Irgendwie ist es auch so ein bisschen so ein kontroverses Ding, dass wir jetzt quasi das so feiern und sagen, okay, wir sind irgendwie die Hochkultur heutzutage, andererseits sind wir eben trotzdem extrem belächelt, nicht subventioniert wie viele der alten anerkannten Hochkulturen. Aber es kommt alles und ich denke, wir erarbeiten uns da Schritt für Schritt und viele von den Rappern und sind auch die besseren Sozialpädagogen, die in den Jugendhäusern oder mit vielen Jugendlichen in unterschiedlichen Vereinen Arbeit machen und irgendwie da auch wieder die Jugend stützen auf irgendeine und die nächste Generation fördern. Also ich sehe irgendwie so viel Potenzial in Hip-Hop, was die große Gesellschaft, glaube ich, noch nicht sieht. Oder die.
Darüber reden wir gleich, weil das nämlich auch eine Antwort, finde ich, sein kann auf alle diese Gedanken, die Sie jetzt gerade formuliert haben, über die Sie aber auch den Song Brainwash geschrieben haben.
Deckwinkel limitiert, der Elefant im Raum steht zu nah, krieg ihn nicht ins Visier, sehen nur noch riesige Grauts und entweder bin ich zu high oder HD ist nicht hoch genug definiert. Alles verschwimmt, meine Sicht, seh nur blinkendes Licht von den kosmischen Strahlen. Keinerlei Konsequenz, nur der goldene Pokal für die Doppelmoral. Leben spielen egal, eine Rolle nur Zahlen, Schäden nur Kollateral. Zeigen Sie gerne eine Programmauswahl, täglicher Kopfwäschegang. Brainwash nonstop, frisch und clean. Bad News Boost, Kopf, Amphetamin. Sitter, Bubble, Bubble, Objektiv, informier. Alle wollen es immer besser wissen, aber was wissen wir schon?
Brainwash vom Album Hochkultur 2 von Samy Deluxe, ein Song, in dem es um das Leben in Filterblasen, Fake News und einen Aktivismus geht, der so vorwiegend online ist. Da möchte ich anschließen an das, was Sie vorhin gesagt haben, das Coole an Hip-Hop und auch an Subkulturen eigentlich vor den 90ern. Und ich glaube, die letzte wirkliche Subkultur gab es mit Grunge auch in den 90ern und dann kam das Internet und seitdem, meine Theorie, gibt es das nicht mehr. Wo sind diese lokalen Subkulturen heute?
Ich denke, es gibt es und ich weiß auch nicht genau wo, aber ich sehe zum Beispiel, wenn man auf Instagram dieser Afropunk-Szene folgt, die haben die krassesten Events und das sieht so heftig aus. Es ist so eine sehr, sehr integrative Szene, wo auch super viel Queer und alles Mögliche an Farben und Ethnien irgendwie zusammenkommt und auch musikalisch sehr divers, obwohl es Punk heißt, irgendwie sind da irgendwie von R&B bis Rap bis Rock-Acts alles da und ich finde, da wo es physisch wird und Leute wirklich was organisieren, wie wir das in den 90ern eben auch gemacht haben, jede Hip-Hop-Jam war ja nur von dem Protagonist aus der Stadt, dem bekanntesten Graffiti-Writer, bekanntesten Breakdancer oder bekanntesten Rapper, der dann zum Jugendhaus gegangen ist, gesagt, hey, können wir hier eine Hip-Hop-Jam machen, ich organisiere alles, ich lade alle ein, wie viel Budget haben wir, da gab es keine großen Mittelmänner sozusagen und genau so muss es das jetzt auch noch geben und was uns, glaube ich, auffällt aus unserer Generation, wenn wir jetzt auf die Welt und die Kulturszene gucken, ist, dass das meiste sich irgendwie im Internet und auf Social Media abhandelt irgendwie und ich glaube, das kommt einem teilweise nicht so echt vor, wenn man noch aus dieser komplett echten Welt ist, wo man sich physisch treffen musste, aber ich glaube auch aus diesem ganzen Digital Hubs, wo Leute sich treffen und irgendwie Szenen, die da entstehen, können ja auch wieder sich physische Sachen manifestieren. Also ich glaube, man musste immer die Hoffnung siegen lassen.
So ist es doch schön, einen Geburtstag zu beschließen auf die nächsten 50 Jahre von Hip-Hop und von Samy Deluxe und von Hochkultur. Danke.
Vielen Dank.